Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Hoffefunk. Nach Alfred Schreuder, Sebastian Hoeneß, André Breitenreiter und Rino Matarazzo ist es für uns mal wieder an der Zeit, einen neuen Chefcoach bei der TSG zu begrüßen. Die Wunschlösung Christian Ilzer ist es geworden und damit ist die Ösi-Connection bei der TSG nun wieder sehr stark vertreten. Damit konnte man nach dem Aus von Matarazzo immerhin sehr schnell einen Nachfolger präsentieren. Jonas, ich möchte dich direkt mit ins Boot holen und dir erstmal die Frage stellen, ob du diese krasse Ösi-Connection, also gerade jetzt in Bezug auf Schicker und Ilzer, eigentlich für positiv hältst. Die kennen sich ja wirklich sehr, sehr gut.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es für mich erstmal auf dem Papier überhaupt keine Rolle spielt. Ob das jetzt Österreicher sind oder Schweizer oder Deutsche. Wichtig ist eigentlich nur, dass sie deutschsprachig sind. Ich finde, das ist schon mal förderlich und das sind sie ja auf jeden Fall. Und auf das, was du wahrscheinlich anspielen wolltest, ist, dass wir eine direkte, also wir haben ja nicht nur eine Person verpflichtet, sondern wir haben gleich drei, beziehungsweise mit Co-Trainern sogar fünf Leute direkt drüber geholt. Ja. Und ja, das halte ich tatsächlich für, also es hat natürlich ein Geschmäckle und die Sturm Graz-Fans finden das bestimmt jetzt nicht so geil, aber es hat natürlich Vorteile. Ich meine, wie Christian Ilzer immer wieder betont hat auf der ersten Pressekonferenz, sie arbeiten seit 4,5 Jahren in dieser Konstellation, vielleicht, also ob jetzt alle in dieser Konstellation immer alle 4 Jahre mit dabei waren, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber die letzten Jahre haben sie auf jeden Fall in der Konstellation zusammengearbeitet und der Erfolg gibt ihnen recht, sie haben erfolgreich gearbeitet. Und wir wissen alle, und das hat Christian Ilzer auch betont, was ich auch sehr sympathisch fand, er ist zwar der Cheftrainer und trägt die letzte Verantwortung, aber Trainer sein heißt immer auch in einem Team zu arbeiten. Und wenn man dieses Team eben seit Jahren kennt, dann ist es auf keinen Fall im professionellen Fußball ein Nachteil.
Ja, und ich verstehe natürlich, dass das manche irgendwie jetzt erstmal unsympathisch oder komisch finden, insbesondere natürlich, wenn es Fans von Sturm Graz sind. Aber ich finde es tatsächlich im ersten Moment, ob es wirklich so kommt, weiß man nicht, ein Glücksfall. Weil, dass sich Sportdirektor und Cheftrainer verstehen, sollte so sein. Ist sicherlich auch häufig so, dass die an einem Strang ziehen. Aber ja eher, weil sie müssen. Und die zwei, die sind ja jetzt nicht zusammengekommen und haben gesagt, wir machen das jetzt hier als Doppellösung, sind Best Buddies oder so. Sondern es hat sich einfach so ergeben, dass die beiden, ja, sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Und du sagst es schon sehr, sehr lange. Ne? Also offensichtlich scheint da in den letzten Jahren alles im Sinne von ihnen gelaufen zu sein, sodass man jetzt eben sagt, okay, man führt das Ganze so weiter. Und ne, nur noch mal zur Darstellung der Ereignisse, zumindest hat das so Schicker dargestellt. Er hatte wohl schon eine Liste mit mehreren Trainern und mehreren Namen, gerade wahrscheinlich auch für den Fall, dass Ilzer nicht gehen will oder darf. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt mal nur aus unserer egoistischen TSG-Sicht heraus sicherlich ein Vorteil, dass da der Sportdirektor genau weiß, was der Trainer will und braucht und andersrum auch. Und ne, da finde ich dann die Aussage auch ganz sympathisch. Hat man ja in der Vergangenheit auch nicht immer. Dass, ich glaube, Ilzer hat es gesagt, dass zwischen Schicker und ihn kein Blatt Papier passen würde.
Ja, auf jeden Fall. Und was Schicker ja auch betont hat auf der Pressekonferenz. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, jetzt habe ich es gerade vergessen.
Macht ja nichts, aber vielleicht ist es ganz gut. Du hast ja eben das Deutschsprachige angesprochen und das kann ich nicht in Abrede stellen, aber vielleicht kann es auch nicht schaden, wenn wir uns gleich mal kurz einen Ausschnitt aus der PK anhören, den ich vorbereitet habe. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er zu dem passt, was du noch ergänzen wolltest.
Lass erstmal den Clip abspielen und dann denke ich in der Zeit nach, was ich gerade sagen wollte.
Ja. Weil da hat Ilzer im Prinzip über seine Ziele und über die TSG Hoffenheim nochmal so ein bisschen gesprochen und ein paar österreichische Journalisten haben dann auch gemeint, ja, ob das in der Kabine immer alles verstanden wird, kann man sich auch drüber streiten. Aber ich denke schon, nur wir müssen uns an ein bisschen anderen, wie soll ich sagen, Zungenschlag vielleicht gewöhnen in den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren.
Ein Team, das viel Potenzial hat, ein Team, ein Verein, der entwickelbar ist, der sich offen zeigt, mit Andi eine Konstellation, in der wir schon viele, viele Jahre erfolgreich miteinander gearbeitet haben. Und da wollen wir einfach unseren Input bringen, um uns dann Schritt für Schritt zu entwickeln. Und diese Entwicklung von jetzt weg, das sehe ich auch einfach als eine große Chance, einfach in einer Top-5-Liga Fuß zu fassen und in einer Top-5-Liga auch mit uns Rat und Weise auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, und mir ist es auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Schicker hat betont, dass Ilzer, auch wenn natürlich andere auch noch auf der Liste standen, die absolute Wunschlösung sei. Und natürlich kann er das jetzt im Nachhinein behaupten, weil sie ihn bekommen haben. Aber das glaube ich ihm tatsächlich natürlich auch, weil wenn er so gut so viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat. Und Ilzer sprach tatsächlich auch von sehr, sehr harten Verhandlungen. Das heißt, man braucht sich das nicht so vorstellen, dass jetzt auf einmal Sturm Graz gesagt hat, okay, jetzt habt ihr ja schon unseren technischen Direktor, ihr habt schon unseren Sportdirektor, ihr habt unseren Linksverteidiger, hier kriegt er noch 4 für den Preis von 3, kriegt er noch unseren Trainer dazu. So läuft das nicht. Also Sturm Graz ist dann nicht unser Farmclub, wie es manchmal bei RB Leipzig, RB Salzburg, RB New York und so weiter scheint, sondern wir sprechen hier von sehr, sehr harten Verhandlungen und für einen in Anführungszeichen David, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, No-Name-Trainer, weil er hat bis jetzt nichts getan, außer in der österreichischen Liga zu coachen, auf dem Niveau ist er verhältnismäßig auch gar nicht so günstig gewesen. Medienberichte schätzen zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro Ablöse.
Ja, genau. Also das ist auch gerade für Sturm Graz nicht wenig Geld. Und deswegen hat man sich sicherlich auch dafür entschieden, ihn jetzt gehen zu lassen, auch wenn, ne, österreichische Journalisten davon sprechen, dass das der Super-GAU sei für Sturm Graz, die ja ganz vorne weiterhin mitspielen eigentlich. Jetzt ist natürlich die Frage, bedeutet der Super-GAU für Sturm Graz für uns quasi jetzt das Super-Wunder und den Super-Trainer? Das gilt es abzuwarten, aber was ich erstmal positiv finde, und das ist jetzt vielleicht ein Unterschied beispielsweise zu Breitenreiter oder zu Schreuder auch, dass Ilzer ja schon in gewisser Weise ein typischer Hoffenheim-Transfer ist. Ich persönlich hätte mir, da bin ich auch ganz ehrlich, vielleicht noch ein bisschen mehr eine interne Lösung gewünscht, aber die Talente sind da vielleicht noch nicht, wie soll ich sagen, weit genug entwickelt, also Trainertalente meine ich jetzt natürlich, aber ansonsten ist Ilzer ja eigentlich auch, wie so Spieler in der Vergangenheit wie Demir Bay, Hübner oder Vogt, sind das Leute, die sehr auf sich aufmerksam machen konnten, aber eben eine Ebene weiter unten und die jetzt danach gieren, und auf sich aufmerksam machen wollen, eben eine Ebene höher, nämlich bei uns. Und wir geben ihnen jetzt die Chance dazu, und das gilt ja eigentlich sowohl für Ilzer als auch für Schicker. Und sagen wir mal so, das, was ich heute über die beiden rausfinden und recherchieren konnten, spricht schon dafür, dass wir ihnen definitiv eine Chance geben sollten. Aber du hast recht. Das hat Laola TV eben auch nochmal schön zusammengefasst. Und ich kann nur zustimmen. In Deutschland kennt man Christian Ilzer nicht.
Mhm. Ja, und wer die Pressekonferenz vielleicht auch gesehen hat, der weiß jetzt nicht nur, dass er sich natürlich sympathisch verkaufen kann. Ich finde, das ist ein sehr angenehmer Mann, der sich auch wirklich also ausdrücken kann. Mehr kann man jetzt natürlich, Stand jetzt noch nicht über ihn sagen. Aber so viel zum Thema klassischer Hoffenheim-Transfer, so diese Demir bei Hübner-Geschichte. Bei ihm ist es ja noch krasser. Er hat ja auch davon erzählt, dass er lange Zeit auch wirklich Amateurfußball gecoacht hat, durch eine frühe Verletzung, ähnlich wie Nagelsmann, eigentlich durch mehrere schwere Knieverletzungen, eigentlich nie richtig den Sprung ins Profigeschäft geschafft hat als Spieler. Ob er es geschafft hätte, weiß er jetzt natürlich nicht, hat er aber nie so wirklich. Und dann sehr, sehr früh schon angefangen, irgendwie achte Liga zu trainieren, ne? Und er redet da auch davon, dass es für ihn eigentlich nie eine Rolle gespielt hat, ob das jetzt professionell oder im Amateurbereich ist, sondern er hat schon immer einen riesigen Spaß daran gehabt, einfach Leute zu coachen, weiterzuentwickeln. Und das nehme ich ihm in dem Fall auch zu 100% ab. Dass jetzt natürlich im Endeffekt auch der Geldbeutel stimmt, das sei ihm natürlich da gegönnt, wenn man so hervorragende Arbeit macht wie bei Sturm Graz über diese Jahre.
Ja, ja, absolut. Ja. Ist auf jeden Fall ein spannender Weg. Sicherlich gewisse Parallelen zu Nagelsmann, was ich auch noch ganz spannend fand, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das wiederum gelesen habe, er hatte den starken Wunsch, relativ lange sogar Athletiktrainer zu werden und wollte Athletiktrainer werden, ja, so auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil ihm das Thema besonders am Herzen liegt und das merkt man offensichtlich auch in seinem Spiel. Also den Spielern wird mit Sicherheit einiges abverlangt werden, weil er dann eben gemerkt hat, okay, es ist doch er will doch mehr als in Anführungszeichen nur Athletiktrainer zu sein, ohne dass dieses Thema aber jetzt für ihn keine Rolle mehr spielen würde. Auch das vielleicht ja. nochmal so eine interessante Anekdote und so ein interessanter Weg, der da bei Ilzer aufgegangen ist und jetzt aber dann doch der Weg zurück in den Profifußball zur TSG und jetzt auch, ja, vielleicht ganz nach oben. Aber man muss es dazu sagen, ob das, was jetzt alles in der österreichischen Bundesliga klappt, in der deutschen Bundesliga auch klappt, ist schwer, sehr, sehr schwer zu prognostizieren.
Genau, und da muss man ihm den wahrscheinlich auch Zeit geben, weil, weißt du, was mein erstes Gefühl war? Als ich habe Ilzer da sitzen sehen, Schicker nebendran, dann Fragen wurden gestellt, natürlich auch von alten Bekannten, aber es waren auch viele neue Journalisten dabei, auch österreichische Kollegen, also es war natürlich mehr Interesse da als sonst, ist ja selbstverständlich. Aber mein erster Gedanke war, als ich dann YouTube angemacht habe und mir das angeguckt habe, das ist jetzt wirklich der Beginn einer neuen Ära, ohne es jetzt zu werten. In dem Moment, als da wirklich Schicker saß und zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren bei einem neuen Trainer nicht mehr Alex Rosen saß. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hatte überhaupt keine Emotionen in mir, weder positiv noch negativ. Sondern ich habe einfach gespürt, okay, das ist jetzt wirklich der Beginn einer neuen Ära. Wir erleben jetzt tatsächlich ein neu strukturiertes Hoffenheim. Und ja, ich möchte es bis jetzt noch nicht negativ bewerten, aber natürlich auch noch nicht vorschnell positiv.
Ja, absolut. Und ich denke sicherlich, dass das auch jetzt aus Sicht von Ilzer nochmal attraktiv war, weil er ja sehr viel Handlungsspielraum haben wird, weil er ja eben ja zusammen mit Schicker sehr, sehr viel entscheiden können wird. Und das war sicherlich bei Matarazzo ganz, ganz anders. Wo es ja noch ganz andere Zwänge gab in gewisser Weise. Und ne, da müssen wir jetzt auch wieder aufpassen. Ne? Wir haben das schon ein paar Mal besprochen, dass wir nicht projizieren. Sicherlich ist das jetzt eine Konstellation, die in gewisser Weise den Segen von Dietmar Hopp hat. Aber das heißt ja bei weitem nicht, dass Dietmar Hopp jetzt zu Andreas Schicker geht und sagt, mach das und das. Das wird nicht funktionieren. Ich sag's mal ganz platt, die haben viel zu großes Selbstbewusstsein, viel zu breite Schultern, um da sich jetzt reinquatschen zu lassen. Das hat man bei der PK schon auch ein bisschen gemerkt, fand ich.
Genau, ich finde, wir sollten jetzt, klar, es muss heute auch natürlich noch ein bisschen über Matarazzo gehen. Wir wollten jetzt erstmal die ersten Minuten ausschließlich Ilzer schenken. Trotzdem ist es ein Übergang und wir müssen natürlich über beide heute reden. Aber was wir als Fans ganz klar gut finden sollten, finde ich, ist, dass wir zumindest jetzt mal wieder einen Trainer haben, eine Geschäftsführung, einen Sportdirektor. Also wir haben zum ersten Mal seit jetzt längerem eine Konstellation, wo jeder voneinander unterstützt wird. Also wo es keine, in Anführungszeichen, schwarzen Schafe gibt, egal in welche Richtung man das jetzt projiziert. Ne? Für den einen war das das schwarze Schaf, für den anderen war das das schwarze Schaf. Wir hatten auf jeden Fall Fronten. Und das scheint jetzt zumindest nicht mehr zu sein. Also von ganz oben hat Schicker Rückendeckung, Schicker gibt unserem Trainer Rückendeckung und es scheint von jedem abgesegnet zu sein. Und unabhängig davon, ob man jetzt sagt, Matarazzo wäre der Bessere gewesen, Matarazzo hätte es noch nicht verdient gehabt, gefeuert zu werden, man vermisst Matarazzo, alles legitim. Aber Matarazzo hatte diese Rückendeckung nicht mehr, hätte sie wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr wieder bekommen und deswegen war das langfristig ein Schritt, der wahrscheinlich unumgänglich war. Und jetzt können wir zumindest froh sein aus dieser Sicht, dass es Menschen gibt, die für unseren Verein, den wir lieben, so handeln können, wie sie es eben auch wollen. Und das ist jetzt die große Änderung und das beruhigt mich auch so ein bisschen.
Genau, und gleichzeitig heißt es aber natürlich auch, dass diese Konstellation jetzt sehr viel Verantwortung trägt.
Und auch Druck.
Aber sicherlich, sicherlich. Trotzdem, das wirkt jetzt erstmal widersprüchlich, aber tatsächlich macht es mir nach wie vor Gedanken. Ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, dass unsere vier Coaches, die ich jetzt erwähnt habe, ne, Schreuder, Hoeneß, Breitenreiter, Matarazzo, im Schnitt nur 1,5 Jahre im Club waren. Das ist für die TSG, für einen Club, der eigentlich sehr vorsichtig agiert, bei dem die Presse auch gar nicht ganz so genau hinguckt, bei dem es nicht so schnell brodelt, ist das eine sehr, sehr kurze Zeit. Und ich finde, jetzt erstmal ganz pauschal gesagt, abgesehen von irgendwelchen krassen Ereignissen, muss man diesen Weg verlassen. man muss jetzt den beiden doch einen relativ großen Vertrauensvorschuss geben. Die haben zumindest gezeigt, dass sie es können. Ob sie es bei der TSG können, ist was anderes. Aber irgendwie hat sich nach Nagelsmann jetzt diese Volatilität eingeschlichen. Und dass man da relativ schnell dann auch Trainer teilweise gehen lässt, die bei anderen Clubs vielleicht sogar noch da wären. Ne? Man kann neben Matarazzo auch noch das Beispiel Hoeneß nochmal anführen. Bei anderen Clubs hätte man das einfach durchgehalten und durchgestanden. Und vielleicht ist das jetzt auch so ein Zeitpunkt, wo das bei der TSG auch beginnen muss. Natürlich nicht, wenn es um Existenzielles geht. Nee. Und da sagen jetzt manche vielleicht auch, die uns gerade zuhören, ja, es ist doch existenziell, wir sind 15. Ja, vielleicht in Ansätzen, okay. Aber wenn wir nochmal sehen, ne, wie diese Transferperiode lief, dass wir auch eine Dreifachbelastung haben, dass es in der Europa League eigentlich ganz gut läuft, kann man jetzt eigentlich von Ilzer auch nicht viel mehr erwarten. Ilzer hat jetzt einen großen Vorteil. Er ist neu, er ist sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig und kann sich sehr gut nach außen verkaufen. Aber das ist das Einzige, was er reinwerfen kann, finde ich. Denn der Kader bleibt nach wie vor schwierig. Und ich würde vorschlagen, Jonas, dass wir jetzt mal so ein bisschen gucken, was ist eigentlich jetzt neu oder auch nicht neu im Vergleich zwischen Matarazzo und Ilzer, weil damit habe ich mich vor allem beschäftigt. Was ist eigentlich jetzt neu oder auch nicht neu im Vergleich zwischen Matarazzo und Ilzer, weil damit habe ich mich vor allem beschäftigt.
Das können wir sehr gerne gleich machen. Ich würde es gerade noch gerne 2-3 Minuten aufschieben.
Gerne.
Weil ich noch was zwischendrin hätte. Wer sich mal den Spaß machen möchte, der Kicker oder auch andere Statistik-Webseiten haben das sehr, sehr schön skizziert, wenn man auf unsere TSG geht und dann auf Trainerhistorie. Was man, finde ich, jetzt in unseren letzten 5 Jahren sehr, sehr gut sehen kann, in der Ära nach Nagelsmann. Nagelsmann war der letzte Trainer, der war 3 Jahre und 4 Monate da. Das war auch der letzte Trainer, der nicht gefeuert wurde, ne, sondern der dann freiwillig sozusagen gegangen ist, wo jeder nachgetrauert hat. Der hatte eine wahnsinnig positive Statistik, das wissen wir alle noch. 55 Siege, 43 Unentschieden, 38 Niederlagen. Das heißt 17 Siege mehr als Niederlagen, wenn du jetzt mal die Unentschieden wegrechnest. Eine unfassbar positive Bilanz. Die Nagelsmann hat jetzt für alle Nachfolger ein dermaßenes Loch gezogen. Und wenn man das jetzt rekonstruiert für sich, mit Hilfe dieser Website, dann sieht man genau, was Nagelsmann eigentlich da getan hat. Danach kam Schreuder. David, auch Schreuder hatte, bevor er dann, glaube ich, am 30. Spieltag entlassen wurde und Kaltenbach übernommen hat, hatte eine positive Bilanz. Der hatte 13 Siege und 12 Niederlagen. Der hat öfter gewonnen als verloren und musste trotzdem gehen, weil wir am Ende nicht zufrieden damit waren, dass er nicht diesen Hurra-Fußball gespielt hat, den wir von Nagelsmann kannten. Also sozusagen das erste Opfer von der von der Nagelsmann-Ära. Dann hatten wir Kaltenbach, wie gesagt. Dann kam Hoeneß. Auch Hoeneß hat am Ende eine positive Bilanz gehabt. 31 Siege, 29 Niederlagen. Positive Bilanz. Öfter gewonnen als verloren. Musste am Ende gehen, obwohl er eigentlich unsere Mannschaft, sein einziges Vergehen war, dass er in einer schwierigen Saison uns dann nicht nach Europa gebracht hat. Ne? Ja, und dann ging es weiter. Dann ging es los mit Breitenreiter. Dann dachten wir, Breitenreiter wäre das große Ding. Und du merkst schon, wir jagen die ganze Zeit Europa hinterher. Wir wollen die ganze Zeit, wenn du Europa nicht schaffst, dann warst du weg bei uns, weil Nagelsmann eben diese große Erwartungshaltung geschaffen hat. Dann haben wir Breitenreiter gehabt. Das war der erste Trainer mit einer negativen Bilanz. 7 Siege, 11 Niederlagen. So, musste gehen. Und jetzt zum Thema Matarazzo. Nur um mal so ein bisschen zu skizzieren, Matarazzo kannst du sehr, sehr gut mit Hoeneß vergleichen, weil beide ungefähr gleich lange da waren. Matarazzo hat eine extrem negative Bilanz. 23 Siege, Entschuldigung, und 29 Niederlagen. 15 Unentschieden noch dazu. Damit will ich nur sagen, dass es auch sportlich, wenn du diese ganze Historie anguckst, ist es schon auf jeden Fall nachvollziehbar, jetzt auch gerade, wenn du die Tendenz dir anguckst von Matarazzo,
ja, klar,
an diesem Punkt zu entlassen. Und ich hoffe, und das ist jetzt mein Punkt, ich hoffe sehr, dass Ilzer zusammen mit Schicker und eben mit dieser Ösi-Konstellation, jetzt, dass er wieder der erste Trainer sein darf, der nicht versucht, eben diese Lücke von Nagelsmann zu füllen, sondern der mal seinen eigenen Weg gehen darf und der dafür auch Zeit bekommt. Hoffe ich sehr.
Ja, und wie gesagt, man muss ihm eigentlich Zeit geben, ne? anderthalb Jahre im Schnitt ist echt zu wenig. Und ja, auch da kann man vielleicht sogar rückblickend nochmal Rosen und die Geschäftsführung für kritisieren. Es mag immer Gründe gegeben haben in der einen oder anderen Weise, aber es bringt auf jeden Fall Unsicherheit in den Club und damit auch Unsicherheit in ja, das Auftreten und Verhalten der Spieler. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie man jetzt mit Ilzer umgeht, denn der hat jetzt erstmal ja, eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Gerade die Spiele bis Dezember sind nicht ohne. Und danach kann man natürlich nochmal ein bisschen gegensteuern und trainieren, aber davor wird ja auch fast kein Training möglich sein. Und das ist ja eigentlich der Wahnsinn, weswegen wahrscheinlich Ilzer selbst sich gewünscht hätte, erst im Januar zu starten. Aber klar, der ist jetzt auch heiß, der spielt jetzt ja, vor einer deutlich größeren Bühne. Das haben vielleicht auch viele gar nicht auf dem Schirm. Ne? Sturm Graz kennt irgendwie jeder, ist ja auch irgendwie ein Club, der sehr lange schon oben mitspielt in der österreichischen Bundesliga. Aber da gucken halt 11.000 Leute zu, im Schnitt. Weißt du, bei uns sind im Schnitt mehr als doppelt so viele da. Und aus dem Ausland guckt sich das halt keiner an. Dementsprechend ist das, darf man das echt nicht unterschätzen, wie attraktiv dann auch die Bundesliga ist, selbst wenn Hoffenheim vielleicht nur gegen Augsburg spielt oder so. Aber bleiben wir doch bei dem Punkt jetzt, dass wir mal versuchen, Ilzer und Matarazzo so ein kleines bisschen zu vergleichen. Vielleicht, Jonas, willst du sogar anfangen, weil das kannst du besser beantworten, wenn du jetzt die PK gehört hast. Das war ja eine halbe Stunde. Was fällt dir da auf, was Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Auftreten nach außen angeht?
Tatsächlich sind sie schon relativ ähnlich, finde ich. Also klar, Matarazzo hat dann immer noch so ein bisschen langsamer geredet, aber das haben sie beide so ein bisschen. Also sie sind beide, wenn sie bei der PK sitzen, Leute, die selbstsicher wirken, aber trotzdem nicht impulsiv. Ich habe das auch bei Matarazzo eigentlich jederzeit gespürt, dass er auch von sich überzeugt ist. Und das spüre ich jetzt bei Ilzer auch wieder. Ich sehe da schon auf jeden Fall Parallelen. Sie sind jetzt beide, klar, vielleicht wächst Ilzer dann noch rein, aber sie sind jetzt beide keine, die jetzt eine besondere Pressekonferenz machen. Du weißt doch, was ich meine, ne? Da kannst du jetzt, brauchst du bei beiden jetzt keine Überraschungen erwarten. Aber so vom ersten Eindruck her ähneln sie sich schon, finde ich, von der Pressekonferenzart schon ein bisschen.
Das ist spannend, das habe ich dich ganz absichtlich gefragt, weil ich habe die PK mir ja nicht reingezogen, weil ich lieber mehr Zeit haben wollte, mich quasi über Ilzer, ne, gerade auch mit Hilfe von österreichischen Medienberichten zu informieren. Und das deckt sich tatsächlich in diesem Fall gar nicht. Weil worauf wir uns, laut dem, was ich gelesen habe, wirklich in ganz verschiedenen Quellen, auch Interviews, Podcasts und so weiter ist, dass Ilzer deutlich, ja, eigentlich ein Heißsporn ist, der gerne auch mal, wie soll man sagen, Streit mit dem Schiri anfängt, der gerne auch mal Spitzen verteilt gegenüber gegnerischen Clubs, gegnerischen Trainern. Also ganz, das würde Matarazzo niemals machen, eine Spitze gegenüber RB Leipzig platzieren oder ähnliches. Und dass Ilzer auch jemand ist, der durchaus häufiger mal zitiert wird in den Zeitungen oder auch in den ja, Klatschmedien im weitesten Sinne, weil der sich auch für Antworten im Nagelsmann-Sinne nicht zu schade ist. Ne? Wenn zum Beispiel Matarazzo ja gefragt wurde zu US-Wahl, hat er quasi mit einem Satz geantwortet, der so ein bisschen vermuten lassen hat, dass er das jetzt nicht so doll fand mit Donald Trumps Wahl. Ilzer wiederum wird sich zu sowas wohl relativ deutlich äußern und wahrscheinlich damit auch direkt Zitate produzieren, was man dann ja auch wieder sicherlich als Unterschied verstehen kann. Ich bin gespannt, ob das wirklich so kommt oder ob er sich jetzt bewusst erstmal ein bisschen vorsichtiger präsentiert hat bei dieser PK.
Ja gut, ist aber interessant, weil du stützt dich jetzt ja quasi auf seine Zeit bei Graz und ich habe ja jetzt nur den ersten Eindruck gesammelt bei uns. Und die PK, die ging jetzt vielleicht eine halbe Stunde, 35 Minuten. Und ich finde, da ist es auch noch verständlich, dass er noch nicht, also ne, aber da ist man wahrscheinlich auch nervös. Das erste Mal vor so einem großen Publikum, man weiß, die Medien gucken genau auf einen. Dass er jetzt da noch keine weltbewegenden Zitate oder kuriosen Momente erschaffen hat, finde ich ehrlich gesagt nachvollziehbar.
Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er ein unbeliebter Trainer ist. Ne? Das will ich jetzt damit nicht sagen. Das klang jetzt erstmal so ein bisschen, ja, wie der provoziert auch mal den Gegner. Ne? Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, das ist hier ein riesen Arschloch, sondern ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn du Sandro Wagner als Spieler hattest. Ich glaube, die gegnerischen Fans finden dich dann nicht so geil, aber wenn du selbst Sandro Wagner in deiner Mannschaft hattest, hast du ihn ziemlich abgefeiert. Vielleicht ist es eher so, wir müssen es beobachten, wie es sich bei der TSG genau auswirkt, aber man muss ja auch sagen, entgegen dessen, was teilweise auf Social Media geschrieben wurde, war ja Matarazzo auch oft sehr leidenschaftlich am Spielfeldrand mit dabei.
Ne? Also, ja, das auf jeden Fall.
Und das war aber ja schon...
Matarazzo hatte, ich nenne es, um es jetzt mal positiv auszulegen, hatte die Gabe, sich sehr schnell zu sammeln und vor der Kamera nie unüberlegte Dinge zu sagen.
Da bin ich auch gespannt. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass Matarazzo, laut dem, was ich jetzt so beobachtet habe, die letzten 2 Jahre, glaube ich, sehr angenehm war. Auch wenn der sich jetzt mit irgendeinem Spieler unterhalten hat, ihm erklärt hat, warum er jetzt gerade unzufrieden mit ihm ist, was er verbessern muss. Ich glaube, dass das im Wesentlichen ziemlich angenehme Gespräche waren. Und wenn ich mich jetzt nur auf das stütze, was ich über Christian Ilzer gelesen und gehört habe, könnte sich das jetzt ein bisschen ändern. Das heißt aber nicht, dass dieser Tritt in den Arsch nicht auch manchen gut tun kann. Ne? Tritt in den Arsch ist in dem Fall ein wörtliches Zitat. Ne, man erinnert sich vielleicht ja noch an dieses Video von Julian Nagelsmann, wo er die U19 mehr oder weniger zur Meisterschaft geschrien hat, ne, in der Kabine. Ich glaube, da war Nagelsmann selber noch keine 30. Es existiert ein sehr ähnliches Video von Christian Ilzer. Witzigerweise. Mhm.
Du aber, ne, also ich kann dir jetzt einen Haufen Beispiele nennen, wo zumindest Matarazzos Ansatz nicht funktioniert hat. Beispielsweise, ne, Ranac. Vielleicht ist Ranac so jemand, der ein bisschen, ja, lebendigeren, aggressiveren Trainer benötigt. Womöglich, kann sein. Und nur weil du ein bisschen mehr aus der Haut gehst oder vielleicht auch, ja, ich nenne es jetzt mal aggressiv oder aggressiver auftrittst, heißt es ja noch lange nicht, dass du das respektlos oder unsympathisch machen musst.
Ist korrekt, ja.
Du hast es einfach nur ein anderer Stil, wie du dich gibst. Aber wie gesagt, ich mag das grundsätzlich. Also ich habe immer, bei mir war es immer so ein bisschen, wenn ich Matarazzo zugehört habe, ich habe immer gewusst, warum er so redet, wie er redet. Und es war ja auch bei Hoeneß immer so, am Anfang bei unserer Zeit. Ich habe immer gewusst, okay, die wissen, die werden gebrieft, die wissen ganz genau, jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt. Ne? Und deswegen habe ich immer gesagt, okay, das ist jetzt nicht die spannendste Pressekonferenz, aber ich kann verstehen, warum sie es tun. Aber grundsätzlich bin ich auch ein Freund davon, wenn man zu vielen Dingen eine Meinung hat. Ne? Und wenn man die jetzt, also wenn man einfach so ein bisschen sein Herz auf der Zunge trägt. Und solange man das sympathisch und authentisch verkauft, dann finde ich das tatsächlich eher was Positives.
Ja, absolut. Gilt es natürlich trotzdem weiter zu beobachten, wie sich das dann auswirkt, wie das genau funktioniert. Es kann natürlich auch in eine Richtung umschlagen. Ne? Ich nenne jetzt mal als Beispiel vielleicht Alexander Zorniger. Der ein oder andere wird da direkt einige Beispiele im Kopf haben. Sowas will ich persönlich auf keinen Fall in meinem Club haben. Dann doch viel, viel lieber in Matarazzo.
Aber sind wir nämlich bei dem Punkt Respektlosigkeit so langsam angekommen.
Absolut. Oder bei einem Führungsstil, der vielleicht in den 80ern eher beheimatet wäre. Und das war vielleicht auch nicht immer so doll. Egal. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Das müssen wir auf jeden Fall beobachten. Und jetzt fußballerisch bin ich auch gespannt, weil ich habe mal ein Zitat von Christian Ilzer rausgesucht, das vielleicht viele TSG-Fans, vielleicht auch dich freuen dürfte, weil so offen reden da wenige drüber. Christian Ilzer hat gesagt, schon vor einigen Jahren, wenn man die drei großen Trainergurus nennt, Mourinho, Guardiola und Klopp, dann bin ich am ehesten bei der Philosophie von Klopp. Das ist doch meine Ansage.
Ist er dann in 2 Jahren in Leipzig?
Lol. Ja, wenn er davor ähnliche Erfolge mit uns feiert, kann er das gerne machen.
Ja, natürlich.
Aber ich glaube, wir wissen, was er damit meint und natürlich nur die Frage.
Das ist schon eine sehr gute Frage, als wenn man einen Trainer diese Frage stellt, bei welchem Stil würden sie sich am ehesten identifizieren, ne? Mourinho, Klopp oder Guardiola, weil jeder hat sofort ein Bild im Kopf, ne? Ja. Mourinho eher dann auch so ein bisschen mal, der auch so ein bisschen trotzig wird und so ein bisschen frech. Klopp, der immer sehr, ne, impulsiv auftritt und aber sich natürlich auch schützend vor seine Mannschaft stellt in den meisten Fällen. Und Guardiola, so ein bisschen der Gentleman, ne? Also das ist schon sehr interessant, wenn er da die Frage in die Richtung beantwortet.
Wobei es natürlich auch eine Frage warf, glaube ich, vor allem in taktischer Hinsicht. Und das deckt sich tatsächlich auch mit dem, was ich recherchiert habe. Sturm Graz war mit 13 hohen Balleroberungen pro Spiel die Mannschaft mit den meisten hohen Balleroberungen, die konterstärkste Mannschaft der Liga und er bevorzugt ein sehr direktes, vertikales Passspiel. Also was wir wahrscheinlich weniger erleben werden, auch weniger als unter Nagelsmann vielleicht, ist dieser sehr tiefe Spielaufbau. Ich glaube, man wird Olli Baumann und Co. jetzt häufiger sagen, Leute, wenn es nicht klappt, dann schlag den Ball verdammt nochmal.
Da passt es natürlich auch, weil Mourinho ist der eher den Bus parkt. Ne? Guardiola, Ballbesitzfußball, eher den Ball mal ins Tor tragen. Und Klopp eher der, ne, wo die Post abgeht. Und das sollte eigentlich jeden TSG-Fan freuen, weil das ist dann schon auch eher so in Ansätzen die Nagelsmann-Philosophie. Ne?
Und ich kann zumindest sagen, dass es bei Sturm Graz tatsächlich auch umgesetzt wurde. Und zwar, und da bin ich jetzt selbst überrascht, relativ erfolgreich, auch in dem Zusammenhang, dass Sturm Graz erschreckend wenig Gegentore gefangen hat. Das ist ja, würde ich sagen, der riskanteste von diesen drei Ansätzen, was Gegenkonter wiederum angeht. Und in der Meistersaison 23/24 zum Beispiel hat Graz nur 23 Gegentore in 32 Ligaspielen geschluckt und hat da sehr strukturierte defensive Abläufe auch hinbekommen und witzigerweise immer, ich wiederhole mich, immer in einer Viererkette. Immer.
Ja, aber ich merke gerade so ein bisschen was. Wir erarbeiten uns gerade ein Bild um ihn herum. So langsam passt auch das Puzzle zueinander. Ne? Wir lernen ihn kennen, als er ist 47, ist selber topfit, wirkt als sehr straighter Typ, wollte selber früher Athletiktrainer werden. Ne? Also auch so Dinge wie Disziplin unterstelle ich ihm jetzt mal, dass ihm Athletik ganz, ganz wichtig ist. Dann Offensivfußball nach vorne, also Konterfußball zumindest, aber trotzdem diese defensive Stabilität, wenn du auf Konter spielst, dann heißt das, dass wir eigentlich in vielen Spielen den Ball nicht wollen. Und auf was für Spieler wird er dann Wert legen? Ne? Also er wird dann auf so Spielertypen wie jetzt beispielsweise Matarazzo auch mit Tom Bischoff oder mit Turumcu oder mit Prömel laufstarke, aggressive Gegenpressing-Spieler. Das ist eigentlich das, was Christian Ilzer dann braucht im Mittelfeld, um eben defensiv stabil zu stehen. Ne? Aber wenn du die Lücke siehst, reinzupreschen und den Ball schnell zu erobern und dann geht die Post ab. Das heißt, du verteidigst gemeinsam und du greifst auch gemeinsam an. Und das ist so ein bisschen das, was ich in den letzten Jahr oder Jahren vermisst habe. Ich hatte immer das Gefühl, die sind dafür da anzugreifen, die sind dafür da zu verteidigen. Weißt du, was ich meine? Und es war nicht mehr so eine Gebundenheit. Also wir greifen zusammen an und wir verteidigen auch gemeinsam. Und wenn Christian Ilzer das schafft, wieder in das Team zu implementieren, das wäre ganz groß.
Ja, und das, also ich muss jetzt nochmal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, also so positiv ich das alles finde. Ne? Ich habe jetzt hier auch gerade nochmal die Seite offen gehabt mit der Trainerhistorie der TSG und sehe jetzt nochmal Matarazzo hier vor mir. Und ja, mich macht es immer noch so ein kleines bisschen traurig, das gebe ich ganz offen zu. Und gerade in dem Zusammenhang muss man vielleicht eine Sache nochmal kurz erwähnen. Ne? Wir haben es ja auch geschafft, letzte Woche einen Mini-Shitstorm zu produzieren, weil wir behauptet hätten, er sei jetzt nicht die perfekte Identifikationsfigur, was auch immer. Es ist ja auch letztlich nur eine Meinung. Nichtsdestotrotz, vermissen wir ihn auch. Aber was das Ganze, würde ich sagen, sehr alarmierend macht, und ich glaube, dass die meisten TSG-Fans zu einer ähnlichen Meinung kommen. Pellegrino Matarazzo war 642 Tage unser Trainer. Und ich kann nicht sagen, welchen Fußball er spielen will. Ich kann es nicht sagen. Würdest du mir die Pistole an den Kopf setzen und mir sagen, was will Matarazzo in der idealen Welt spielen? Ich könnte jetzt schon so ein bisschen ein paar Plattitüden hintereinander pressen, kein Problem. Aber ich könnte es nicht seriös und ernsthaft beantworten, ohne rumzuschwallen. Würdest du mir die Pistole an den Kopf setzen und mir sagen, was will Matarazzo in der idealen Welt spielen? Ich könnte jetzt schon so ein bisschen ein paar Plattitüden hintereinander pressen, kein Problem. Aber ich könnte es nicht seriös und ernsthaft beantworten, ohne rumzuschwallen. Und das zeigt das Problem ja auch, oder nicht?
Ja, und zu dem Punkt, ich habe das ja dann auch gelesen, und das finde ich auch übrigens tatsächlich immer sehr, sehr gut, wenn ich auch Kritik oder andere Meinungen, das sagen wir auch immer zu unserem Podcast, lesen oder hören, weil ich habe mir tatsächlich, nachdem ich das gelesen habe, auch wieder selber Gedanken gemacht und bin mit mir selber in Verhandlungen gegangen. Okay, welche Seite hat jetzt recht? Weil manchmal, wir sitzen hier, David, manchmal hauen wir auch einfach Dinge raus, die wir vielleicht gar nicht so meinen. Das ist ja auch sehr schnelllebig, was wir hier tun. Und dann habe ich nochmal überlegt, okay, was ist für mich eine Identifikationsfigur und ist es Matarazzo am Ende doch? Und ich bin tatsächlich ganz, ganz, und wie gesagt, das ist nur eine Meinung, an jeden, der sagt, Matarazzo war auf jeden Fall eine, auch natürlich aufgrund seiner Historie als Co-Trainer, kein Problem. Aber für mich ist er tatsächlich auf gar keinen Fall eine, weil eine Identifikationsfigur für mich, der muss so ein bisschen eine Ära prägen, ne? Also Alexander Rosen hat für mich eine Ära geprägt, hat ganz klar Dinge getan, die ich mit ihm verbinde. Julian Nagelsmann hat eine Ära geprägt, hat Dinge getan, wie das mit der Champions League, die verbinde ich mit ihm. Auch Olli Baumann prägt gerade eine Torhüter-Ära, André Kramaric und so weiter. Kader Žabek, der auf unserer rechten Seite nicht wegzudenken ist. Aber jemanden, der, ja, sagen wir mal, anderthalb Jahre Cheftrainer war und ja, auch nicht die leichteste Zeit hatte, den dann als Identifikationsfigur zu sehen, also, ne, man muss ja auch immer denken, wenn der in 10 Jahren, perspektivisch in 5 bis 10 Jahren, dann werden wir uns nicht wirklich an diese Zeit zurückerinnern, zumindest nicht gerne. Also er hat für mich nicht wirklich eine Ära geprägt, trotzdem fand ich es sehr schön, dass er unser Trainer war, ich fand ihn immer sehr, sehr freundlich und ich wünsche ihm alles Gute, aber es ist jetzt nicht für mich zumindest sowas, das jetzt richtig TSG-Identität wegbricht. Dafür gebe ich dir recht, war zu wenig Handschrift von ihm drauf und dafür war er auch einfach zu kurz da.
Ja, und trotzdem verstehe ich die emotionalen Reaktionen schon so ein bisschen, aber ich hab auch selbst nochmal drüber nachgedacht. Auf einer emotionalen Ebene würde ich mir tatsächlich wünschen, dass er immer noch da wäre. Nur auf der rein emotionalen. Warum ist das so? Weil er der Einzige für eine gewisse Zeit war, der übrig geblieben ist, den wir als Außenstehende mit der TSG verbunden haben. Und weil er immer sehr höflich, sehr nett, sehr korrekt war und ja auch den Erfolg unbedingt wollte. Das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Ne? Er hat ja alles versucht, was in seiner Macht stand. Ist jetzt auch immerhin nicht ganz im Schlechten gegangen, ne? Musste nach einem Remis den Club verlassen. Gibt, glaube ich, Schlechteres, sogar nach 2 Remis. Und das Lyon-Spiel war ja fast sogar noch ein Erfolg. Und das erklärt das Ganze. Wenn er aber gegangen wäre, das muss man ganz hart sagen, mit einem Rosen, der nach wie vor da wäre, der nach wie vor, ne, das Sprachrohr gewesen wäre, wäre die emotionale Lage eine ganz andere, wahrscheinlich. Dann hätte man gesagt, ja, ist okay. Und das ist ja auch der Grund, warum er nach Rosens Entlassung immer beliebter wurde. Mhm. Weil es gab ja Fans, die ihn noch kurz vor dem wir vor der Euroleague-Qualifikation am liebsten rausgeschmissen hätten.
Also ja, wir haben uns selbstverständlich, ja.
Ein, zwei Wochen vorher, ne, alle wussten, ja, Euroleague ist möglich. Wir haben auch im Podcast drüber gesprochen. Wir lesen auf Social Media überall, Matarazzo ist nicht der Richtige. Dann freuen sich natürlich alle und 2 Monate später sagen teilweise die gleichen Leute, Matarazzo ist der beste Trainer, so einen guten gab es noch nie. Ich überspitze leicht. Hm. Und es ist völlig klar, warum man so emotional ist, aber man muss es ein bisschen hinterfragen.
Dieses Gedankenspiel von dir ist die Lösung eigentlich auf die Frage. Weil wir gehen davon aus, Alexander Rosen muss jetzt Matarazzo feuern aufgrund eben dieser sportlichen Tendenz. Dann geht jeder mit. Dann gibt es wahrscheinlich dieses zweite Lager, das Matarazzo schützt, kaum noch. Ne? Ja. Weil wir quasi, und das ist total verständlich, dass man sich auf jemanden stützt, den man seit Jahren kennt, weil dann alle Rosens Entscheidung supporten und nicht mehr Matarazzo. Und ja, ist natürlich schade, dass uns jetzt quasi alle auf einmal gleichzeitig wegzubrechen scheinen. Und deswegen meine ich ja auch, es fühlt sich gerade so an, als ob eine neue Ära beginnt. Aber wer sagt denn, dass wir nicht in 5 Jahren, vielleicht auch schon in 2 oder 3, genauso über Schicker, Ilzer denken wie über Nagelsmann und über Alex Rosen? Wir wissen es nicht. Wir müssen ihnen die Zeit geben.
Und wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, so traurig es ist, wir sind 15. So viel weiter nach unten geht's ja gar nicht. Es geht ja fast nur noch nach oben in der Bundesliga, trotz der schwierigen Spiele, die uns noch bevorstehen. Aber bevor wir jetzt diesen total weit weg vom Weg kommen des Podcasts, obwohl ich das auch wichtig fand, habe ich noch hier eine wichtige Frage stehen, die mich zumindest sehr interessiert, Jonas, weil ich bin mir unsicher. Christian Ilzer, Jonas, spielt immer eine Viererkette. Immer. Mhm. Kann unsere Mannschaft das? Also ich bin mir relativ sicher, dass er das sehr schnell bei uns auch machen wird. Vielleicht sofort, vielleicht auch erst in 1-2 Wochen. Aber er hat noch nie ohne Viererkette gespielt in den letzten 4,5 Jahren. Aber wie stellst du dir das mit unserem Kader vor?
Interessante Frage. Die große Frage ist da eigentlich, und das würde vielleicht auch Teile der Frage lösen, und jetzt bin ich gespannt. Ich weiß es nicht hundertprozentig, vielleicht hast du dich ja gut genug informiert. Die große Frage ist, David, welche Position hat Alexander Prass unter ihm gespielt? Linkes Mittelfeld oder Linksverteidiger in der Viererkette?
Nicht Linksverteidiger.
Das hat er nur bei Österreich gespielt, gell?
Genau, so habe ich es zumindest hier im Podcast berichtet und recherchiert, ja.
Das heißt, bei Sturm Graz, also Christian Ilzer, kennt Alexander Prass eigentlich als sein linkes Mittelfeld.
Ja, als linken Teil der Raute, soweit ich weiß, ganz genau.
Warum nicht? Also grundsätzlich hätten wir das Spielermaterial dazu. Großes Problem ist natürlich, wir spielen momentan das mit Stach in der Mitte, früher mit Grilic. Das würde, glaube ich, so nicht mehr funktionieren. Also ich sehe tatsächlich Stach nicht unbedingt jetzt als einen von zwei Innenverteidigern. Er darf gerne mich vom Gegenteil überzeugen, aber das sehe ich noch nicht hundertprozentig. Ich glaube, Stach ist schon dann eher so, ja, der mittlere von den drei und hat links und rechts noch richtige Verteidiger um sich herum. Will jetzt nicht sagen, dass er es nicht könnte, aber das sehe ich noch nicht. Aber grundsätzlich, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, Stach wieder ins Mittelfeld zu holen. Und er sagt, ich will den und den als Innenverteidiger, baue die auf, hab dann rechts, sagen wir mal, Kalajabek und links Gendrey und hab dann vorne im linken Mittelfeld Prass. Es ist nicht ausgeschlossen. Es kann alles passieren. Die Frage ist nur, um so krasse Änderungen zu machen, wie die, wo wir gerade skizziert haben, die kann er eigentlich nicht jetzt machen. Die kann er frühestens nach der Winterpause machen.
Deswegen auch meine Frage, ne? Also Ilzer scheint dieses System sehr abzufeiern, weil er nie davon abweicht. Im krassesten Fall spielt er mal eine Doppel-6 vor der Viererkette, aber er spielt immer die Viererkette. Auf der anderen Seite weiß er ja, dass viele Spieler gar nicht da sind, sondern bei den Nationalmannschaften. Mhm. Und er das gar nicht einstudieren konnte.
Aber jetzt denke ich mir gerade, Christian Ilzer ist doch gekommen, um was zu ändern. Wird er sich wirklich damit zufrieden geben, jetzt erstmal bis zum Winter einfach Matarazzos Formation weiterzuspielen und einfach nur, weil welchen Einfluss hat er dann auf die Mannschaft? Klar,
psychologisch.
Mit Ansprachen, psychologisch, ne? Aber ansonsten, ich glaube, ein Christian Ilzer, der ist doch so hungrig, der will so schnell wie möglich seine Handschrift da drauf machen. So schätze ich ihn ein.
Ja.
Ja. Wird super interessant.
Das heißt aber, deine Tendenz ist, dass wir doch relativ bald Viererkette spielen.
Ja, ich gehe davon aus, wenn er das immer gemacht hat, dass er dabei bleibt. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein hat Christian Ilzer.
Ja, und jetzt kommt nochmal ein zweiter Wild Guess von mir. Es ist einfach mal nur eine Behauptung und ich glaube daran, auch wenn es erstmal unwahrscheinlich klingt, wir werden bald wieder Attila Scholloy auf dem Fußballplatz sehen.
Warum? Wie kommst du dazu?
Ist ein Gefühl und es liegt auch daran, dass ich das Abwehrspielermaterial, das ich jetzt vor mir sehe, das ich auch im Training gesehen habe, Stanley Nsocki aktuell verletzt, laut meinen Infos, Ozan Kabak aktuell verletzt, Tim Drexler ist für mich persönlich gar keine Option. Und spielen wir dann wirklich mit Chaves und Grilic? Ich habe nicht gesagt, Jonas, dass Attila Scholloy Stamm spielt. Mein Wild Guess ist nur, wir sehen ihn bald wieder auf dem Fußballplatz.
Du meinst nicht Grilic, Bundesliga. Du meinst wahrscheinlich Stach, oder?
Scholloy.
Nee, du hast gerade gemeint, Grilic und Chaves sollen spielen, du meinst wahrscheinlich Stach, oder?
Wenn du mich darauf festnageln müsstest, gehe ich davon aus, dass wir in wenigen Wochen spätestens Stach auf der 6 sehen.
Ja.
Du hast doch gerade auch gesagt, oder nicht, dass du dir perspektivisch Stach nicht als rechter Innenverteidiger vorstellen
kannst. Aber Grilic sehe ich dann auch nicht in der Innenverteidigung.
Sehe ich keinen davon. Und da sind wir jetzt mitten in der Debatte und ja auch kommen jetzt ja fast zum gleichen Ergebnis wie Rino eigentlich, dass vom grundsätzlichen Spielermaterial die Fünferkette fast besser passt.
Du brauchst einfach für eine Viererkette zwei fucking geile Innenverteidiger, die nicht an die Hand genommen werden müssen. Und die haben wir einfach leider gerade nicht. Der eine davon hat einen Kreuzbandriss und den zweiten suchen wir vergeblich. Ab und zu ist er da, in Person von Akpo, der ist aber manchmal auch weg. Chavez macht es jetzt in Ansätzen gut, aber ist noch nicht so gefestigt. Und ansonsten haben wir auf der Position tatsächlich wirklich ein Problem. Es ist einfach so. Ich verstehe, auf was du hinaus willst. Und das macht auch wirklich Sinn, weil wenn du als neuer Trainer kommst, ne, Ilza ist jetzt gerade hungrig, Ilza will sich alles angucken. Ich glaube nicht, dass Ilza jetzt einfach, das also ne, so als Gedankenspiel, der sieht da, Choloi verrottet da gerade auf der Tribüne, weiß natürlich auch seine Geschichte, 12 Millionen, bla bla bla, dann ausgeliehen nach Freiburg, spielt
Champions League gespielt.
Genau. Ilza hat Bock darauf, dass er derjenige ist, der ihn rettet. Und deswegen macht er ihm allein wieder die Tür auf und natürlich auch deswegen, weil er nicht der Trainer sein will, er kommt und gibt einem Spieler, nur weil ein anderer Trainer ihn quasi suspendiert hat, in Anführungszeichen, will er ihm doch trotzdem eine neue Chance geben, ne? Weil er hat ja mit seinen Augen noch nicht gesehen, was Matarazzo gesehen hat.
Genau.
Also es kann sein, dass er irgendwann dann wieder auf der Tribüne landet, aber diese Entscheidung möchte Ilze dann wahrscheinlich selber treffen.
Ja. Und ich habe dir diese Frage tatsächlich auch gestellt, weil wenn ich den Kader angucke, komme ich ehrlich gesagt zur gleichen Einschätzung wie Rino, dass das nicht so gut zur Viererkette passt. Aber Ilza scheint mir sehr überzeugt von der Viererkette, dass ihm, glaube ich, das System fast wichtiger ist als das Spielermaterial. Sodass ich mit beidem rechne, also und vor allem auch damit rechne, dass wir bald Viererkette spielen und im Zweifelsfall dann eben Schicker im Dezember, beziehungsweise im Januar, noch auf Einkaufstour geht.
Poh. Oder wir sehen eine Innenverteidigung aus Choloi und Ranac und vorne dran Judges Samaseku.
Ja, da geht mir das Herz auf.
Das Dreieck der, das Dreieck der Tribüne.
Ja, Wahnsinn. Aber, also es ist echt wahnsinnig viel Bewegung drin. Aber müssen wir gucken, was sich da entwickelt. Aber da kommt auf jeden Fall, wie soll ich sagen, einiges Neues auf die Spieler dazu, ne? Auch diese Raute, die er sehr, sehr gerne spielt, die aus meiner Sicht, sagen wir noch mal was Positives, wie gemacht ist für Andrej Kramaric. Aber auf anderen Positionen wird es eben etwas kniffliger.
Ja, aber David, wir haben einiges zu tun die nächsten Wochen. Uns wird wahrscheinlich der Redestoff nicht ausgehen hier im Podcast. Und ich freue mich auf die Zeit. Also ich freue mich jetzt wirklich darauf, dass mal Bewegung reinkommt, dass wir in den nächsten Wochen wirklich mal sehen, was Christian Ilzer wirklich kurzfristig in Zusammenarbeit mit seinen Co-Trainern und natürlich auch mit Schicker bewegen kann. Und worauf ich mich auch extrem freue, ist natürlich die Wintertransferperiode, die erste Transferperiode, die dann Schicker verantworten darf.
Ja, absolut. Ich denke, dass man da das eine oder andere tun wird und im Zweifel natürlich auch Spieler loswerden will. Das ist aber ja nochmal ein ganz, ganz separates Problem. Ganz genau.
David, dann verbleiben wir doch so, oder? Viel mehr haben wir heute nicht mehr hinzuzufügen.
Genau, wir haben jetzt nicht über RB Leipzig gesprochen, aber das ist auch wirklich, würde ich sagen, ein untergeordnetes Thema. Wir sind sehr gespannt. Ich werde vor allem darauf achten, wie Ilza sich präsentiert, wie unsere Mannschaft taktisch spielt, aber auch, ob sie jetzt wirklich angezündet wird. Ob wirklich, ja, Ilza diesen psychologischen Einfluss nehmen kann, ob er dieses Feuer transportieren kann, und ich wünsche es mir zumindest sehr.
Ja, und um noch ein letztes schönes Bild zu malen, was gibt es für einen besseren Zeitpunkt, als gegen RB Leipzig zu spielen und gerade erst den Mann verpflichtet zu haben, der in Österreich RB schon bezwungen hat, über 4,5 Jahre.
Sehr schön. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, ein schönes Fußballwochenende. Danke dir, Jonas, und bis nächste Woche.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.